Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unsere Themen heute: Technikwenden in Vergangenheit und Zukunft. Eine internationale Tagung an der TU Berlin war den Triebkräften des gesellschaftlichen Wandels auf der Spur. Warum Netzwerkforschung? Ein Kongress der Schader Stiftung in Darmstadt hat Perspektiven von sozialen Beziehungsstrukturen beleuchtet. Neue Dialoge, neue Blickwinkel, neue Dynamiken. Wie sich Museen wandeln angesichts von Restitutionsforderungen, erläutert am Beispiel des Kölner Rautenstrauch-Jost-Museums Kulturen der Welt die Direktorin Nanette Snoop. Gerettet, aber nicht befreit. Das Jüdische Museum in Rendsburg zeigt eine Ausstellung über Juden in Schleswig-Holstein nach 1945. Und in unserem Schwerpunkt heißt es Lernen von Zeitzeugen. Zum 30-jährigen Bestehen der Hamburger Werkstatt der Erinnerung diskutierten Wissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Oral History. Die Energiewende, die Verkehrswende, die Digitalisierung. Unsere Gesellschaft scheint vor besonderen, historisch noch nie dagewesenen Technikwenden zu stehen. Oder hat jede neue Technik, vom Buchdruck über das Fließband bis zur Telearbeit, den Zeitgenossen immer das Gefühl vermittelt, Zeuge einer großen Umwälzung zu sein? Inwieweit das zutrifft und ob Technikhistoriker einen Beitrag zum aktuellen Wandel leisten können, diskutierten Wissenschaftler auf der Jahrestagung des Vereins Deutscher Ingenieure, die dieser gemeinsam mit der Technischen Universität in Berlin veranstaltet hat, unter der Überschrift Technikwenden in Vergangenheit und Zukunft. Isabel Fanrich-Lautenschläger war für uns dort.
Über die Fabrik der Zukunft wird schon seit langem nachgedacht. Sie ist mit technischen Meilensteinen verknüpft, wie der Erfindung des Fließbands 1913 oder dem Einsatz erster Computer in deutschen Industrien der 50er Jahre, um Werkzeugmaschinen zu steuern. Dr. Nora Torade, Technikhistorikerin an der TU Darmstadt, macht in ihrer Forschung den Sprung in die 80er Jahre.
Was ich mir angucke, da geht es eher um den Computer als informationstechnisches Instrument und eben als ein Modell, was dazu anregt, neue Konzepte von Fabrik zu entwickeln. Also es geht letztendlich etwas um die Logik der Fabrik in dem Moment, wo die Digitalisierung viel, viel stärker in das Bewusstsein der Menschen rückt.
Die anstehenden technologischen Wenden hin zu einer digitalisierten, ressourcenschonenden Gesellschaft haben ihre Vorgeschichte. Professor Markus Poploff ist am Karlsruher Institut für Technologie für das Fachgebiet Geschichte zuständig.
Wir haben solche Umbrüche auch im Mittelalter und der frühen Neuzeit schon. Wir haben ja immer so ein bisschen das Gefühl, das passiert jetzt alles erst in den letzten 20, 30 oder vielleicht 50, 100 Jahren. Dem ist aber nicht so. Es gab mal Pyramiden, die Römer haben dann ganz anders gebaut. Im Mittelalter gibt es die Kathedralen, dass damit unterschiedliche Technologien auch zusammenhängen. Das ist uns durchaus vertraut. Ganz große Einschnitte haben sie immer in der Militärtechnik. Ganz klar, da kommt das Schießpulver aus dem Nahen und Fernen Osten nach Europa, so im 14. Jahrhundert, und löst eine ganze Reihe von technischen Wandlungsprozessen aus, die die Belagerungstechnik und die Kriegsführung total verändern.
Nora Torade stimmt zu. Auch Industrie 4.0 habe eine Vorgeschichte.
Die Idee, die hinter Industrie 4.0 steht, eben diese Vernetzung des ganzen Unternehmens, der ganzen Fabrik, vom Anfang vom Auftrag bis zur Auslieferung, aber dann auch, dass die einzelnen Produkte selbststeuernde Elemente werden, dass die Kundenwünsche nachgefragt werden und in die Produktion mit einfließen. Das sind alles Sachen, die eben in den 80er Jahren schon angelegt werden. Da wird nur noch ganz, ganz wenig hinzugefügt, um aus dem Computer Integrated Manufacturing der 1980er Jahre das Industrie 4.0 von heute zu machen.
Auch auf der Tagung Technikwenden in Vergangenheit und Zukunft wurde Industrie 4.0 zu einem zentralen Schlagwort. Symbolisiert doch der Begriff, der für eine effiziente, wettbewerbsfähige und sozial verträgliche Produktion steht, dass Technikwenden eine Vorgeschichte haben und nach vorne offen sind. Professor Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS, verweist auf die zunehmende Automatisierung in Fabriken durch Maschinen, Fließband und Computer, sprich Industrie 1.0, 2.0 und 3.0.
Geschichte ist immer Genese. Also es ist immer eine Frage, wie entsteht etwas und wie entwickelt sich aus dem, was entsteht, Neues und anderes. Und das Neue ist nicht verständlich, wenn man das Alte nicht sozusagen mitdenkt. Und ich fand eben sehr schön mit 4.0, dass man Industrie 4.0 nennt, ist ja schon ein geschichtliches Ereignis. Denn man muss ja an 3.0, 2.0 und 1.0 mitdenken.
Die Teildisziplin Technikgeschichte hat sich selbst stark verändert. Waren zunächst vor allem Ingenieure daran interessiert, technische Erfindungen und ihre Urheber zu erforschen und bekannt zu machen, sieht das seit den 70er Jahren ganz anders aus. Seitdem sind Historiker am Werk, sagt Markus Poploff.
Und die haben jetzt nicht mehr so stark nach den berühmten Ingenieuren und nach den großen Erfindungen geschaut, sondern eben versucht, Technik in ihren sozialen, in ihren wirtschaftlichen und dann zunehmend auch in ihren kulturellen Zusammenhängen zu analysieren. Also 70er, 80er Jahre, das war sehr viel Sozialgeschichte, sehr viel Wirtschaftsgeschichte.
Dass dieser Blick auf Technikwenden auch heute noch die Forschung prägt, zeigt das Beispiel Telearbeit, heute Homeoffice genannt. Der Historiker Mirko Winkelmann promoviert zu diesem Kernelement neuer Arbeit, wie er sagt, das in den 1980er Jahren aufkam. Die Beschäftigung am heimischen Computer war ursprünglich in den USA erfunden worden, um den Verkehr zu reduzieren. In Deutschland wurde Telearbeit in den 80er und 90er Jahren kontrovers diskutiert, zum einen als Gefahr, zu Hause zu vereinsamen, zum anderen als Chance, die eigene Zeit selbstbestimmt einzuteilen, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren.
Die wirkliche Durchsetzung dieser Arbeitsform erfolgte allerdings erst in der Zeit nach der Jahrtausendwende, als dann die Arbeit mit Computern im Beruf zur Selbstverständlichkeit wurde und auch die Leute zu Hause mehr und mehr Internetanschlüsse hatten. Das heißt, wir hatten in den 80er und 90er Jahren starke Diskussionen, aber die wirkliche Anwendung kam dann erst, nachdem die Diskussionen eigentlich vorüber waren. Und das sagt uns etwas über Technikwenden heute, dass oft die Diskussionen vielleicht ein bisschen voreilig sind und die eigentliche Umsetzung vielleicht gar nicht so problematisch. Zum anderen, jetzt am Beispiel der Telearbeit, erfährt man natürlich auch viel zur Veränderung der Arbeit in den letzten 20, 30 Jahren, dass diese eben nicht so schnell und abrupt oder disrupted daherkam, sondern auch heute noch eigentlich Kontinuitäten überwiegen.
Technikwende bedeutet nicht, dass eine alte Technologie zugunsten der neuen schnell abserviert wird, beobachtet der Historiker Markus Poploff. Vielmehr habe sich gezeigt, dass sie schon im Mittelalter und der frühen Neuzeit nebeneinander existierten.
Heute verbreiten sich die Technologien ja ganz schnell, also einfach durch unsere Transporttechnologien, die wir haben, also ganz, ganz physisch. Wenn Sie Güter mit Schiffen innerhalb von ein paar Wochen überall hinbringen können oder gar mit Flugzeugen, wird die Sache natürlich einfach. Das ist im Mittelalter ein bisschen schwieriger. Die Erfindung des Buchdrucks heißt natürlich überhaupt nicht, dass die Leute aufhören, Bücher mit der Hand zu schreiben. Das existiert ganz, ganz lange noch gleichzeitig miteinander.
Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Energiewende. Der Wirtschaftsingenieur Pau Yu-Ui von der TU Berlin untersucht im Projekt Coal Exit, wie der Kohleausstieg in Deutschland und weltweit möglichst sozialverträglich gestaltet werden kann. Dabei handle es sich um eine besondere Technikwende, um einen komplexen, generationenübergreifenden Prozess, der schon länger als 60 Jahre dauere und die Gesellschaft noch zwei weitere Jahrzehnte beschäftigen werde.
Wenn wir ansonsten Energieträger in den letzten Jahrzehnten angucken in Deutschland, dann sehen wir, dass wir in der Vergangenheit eigentlich keine Energieträger verabschiedet haben, sondern wir immer nur neue Energieträger hinzugewonnen haben, weil die gesamte Energienachfrage in Deutschland, aber auch global immer mehr angestiegen ist. Und dieser globale Energiehunger konnte nur durch neue Energieträger wie erst Kohle, dann später Gas, dann später auch Atom und jetzt Erneuerbare gewonnen werden. Und die Herausforderung der nächsten Jahre ist jetzt aber auch, Energieträger zu verabschieden, weil die so große externe Kosten für unsere Gesellschaft verursachen, dass wir uns nicht mehr leisten können, sie fortzuführen.
Eine der Leitfragen der Tagung, was sich aus Technikwenden der Vergangenheit für aktuelle oder zukünftige Umgestaltungen lernen lässt, beschäftigt auch Pau Yu-Ui. Diese Frage sei aber schwer zu beantworten, weil nicht ein Fall auf den anderen übertragen werden könne. Jede Kohleregion sei anders.
Die Erfahrungen, die wir im Saarland oder im Ruhrgebiet haben, lassen sich nicht eins zu eins für die Lausitz übertragen. Sie lassen sich insbesondere nicht für Regionen in Südafrika oder für Kolumbien übertragen. Das heißt, wir können nur Anhaltspunkte sammeln und müssen dann immer wieder für jeden neuen Fall Stück für Stück entscheiden, welche Lektionen sind hier vielleicht übertragbar, welche müssen adaptiert werden, welche Ressourcen sind vor Ort vorhanden, auf Basis von Energieträgern, aber auch finanzielle Mitteln, Potenzial der Regionen, der Arbeitsplätze, der Perspektiven. Das heißt, alles muss vor Ort individuell angepasst werden.
Welche Rolle Technikhistorikern und Sozialwissenschaftlern bei der Gestaltung von Technikwenden zukommt, war umstritten, egal ob es um aktuelle Veränderungen wie künstliche Intelligenz oder um künftige wie Industrie 5.0 geht, wo nachhaltig produziert, also weniger Ressourcen und Energie verbraucht werden sollen. Ottwin Renn etwa distanziert sich davon, dass Sozialwissenschaftler in erster Linie konkrete Lösungen beizusteuern hätten. Allerdings nimmt er seine Zunft dann doch in die Pflicht.
Wir haben oft, gerade in aufgeregten Zeiten, das Selbstbewusstsein, dass es noch nie so viel Wandel gegeben hat wie heute. Stimmt das? Also, als die Elektrifizierung eingeführt worden ist, das war auch ein wahnsinniger Wandel und wir haben im 19. Jahrhundert wahnsinnige Wandlungserscheinungen gehabt. Also vielleicht ist auch ein bisschen Selbstbescheidenheit ein Aspekt dessen, was wir aus der Geschichte lernen können.
Von der letzten Technikwende Industrie 4.0, der Digitalisierung, ist es nicht weit zur Netzwerkforschung. Und wie ein Netzwerk entsteht, das lässt sich derzeit wunderbar in der Praxis beobachten. Geflochten wird es vom Coronavirus, das seine Bahnen erst kreuz und quer in China zog und mittlerweile ein Ausbreitungsnetz um die ganze Welt gelegt hat. Und die Ärzte und Wissenschaftler versuchen akribisch herauszufinden, in welchen Kreisen sich Infizierte bewegt haben, um hochzurechnen, wo das Virus als nächstes auftauchen wird und um Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Genauso machen es die Netzwerkforscher, die es allerdings nicht nur in den Naturwissenschaften gibt, auch in den Sozialwissenschaften hat sich diese Methode in den letzten Jahrzehnten immer mehr durchgesetzt. In Darmstadt trafen sich Anfang der Woche Netzwerkforscher aus den unterschiedlichsten Disziplinen zum Austausch und Ausblick. Eva-Maria Götz hat dort die Spur verschiedener Netzwerke verfolgt.
Coronavirus wäre ein Beispiel, also wer hat mit wem Kontakt, wie ist die Vernetzung der Personen, das versucht man aufzuklären, um herauszufinden, wer könnte potenziell infiziert sein.
Sagt Professor Christian Stegbauer, Soziologe an der Goethe-Universität Frankfurt und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Netzwerkforschung.
Das findet man aber auch bei anderen Prozessen, zum Beispiel im Internet, wenn man von viralen Prozessen redet, wie verbreiten sich bestimmte Muster, über etwas zu reden oder wie verbreitet sich ein Witz, eine Information. Das ist ein ganz typisches Gebiet der Netzwerkforschung.
Ursprünglich basierte die traditionelle Sozialforschung auf der Auswertung quantitativer Umfragen, in denen es darum ging, Eigenschaftskombinationen von Menschen zu untersuchen.
Dahinter steht ganz einfach der Gedanke, dass alles, was menschliches Handeln prägt und auszeichnet, mit Eigenschaften der Personen verknüpft sein soll, also mit Kategorien Mann, Frau, konservativ, progressiv, klein, groß, vermögend, nicht vermögend. Und man glaubt, dass man beispielsweise in der Wahlforschung aufgrund von persönlichen Eigenschaften wie Mann über 50, gut verdienend, vorhersagen kann, dass die Person konservativ wählen wird.
So Johannes Glückler, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeografie an der Universität Heidelberg. Doch im relationalen Denken, das sich seit den 1970er Jahren immer mehr durchsetzt, wird das Pferd sozusagen von der anderen Seite aufgezäumt.
Dort geht es eher darum zu sagen, wie kommt es dazu, dass Menschen bestimmte Einstellungen einnehmen? Wie kommt es dazu, dass sie in die wirtschaftlichen Gelegenheiten großen Einkommens kommen? Und die Idee ist zu sagen, diese Kategorien sind die Folge von sozialen Beziehungen in Netzwerken.
Nicht unsere individuellen Eigenschaften bestimmen also unser Verhalten, sondern
die Interaktionen und die Strukturen von Beziehungen, die uns Gelegenheiten oder Beschränkungen offenbaren und dann dazu führen, dass wir bestimmte Einstellungen, Werte und anderes verfolgen.
Auf dieser Beziehungsebene lassen sich einerseits Dynamiken von Klein- und Kleinstgruppen untersuchen, meint Christian Stegbauer.
Übergewicht hat zum Beispiel etwas damit zu tun, ob man mit jemandem in Verbindung steht, der auch Übergewicht hat. Wie ist das zu erklären, dass also zum Beispiel über Mikronetzwerke eine Verhaltensweise weitergegeben wird oder gemeinsam entwickelt wird?
Und es werden globale Entwicklungen sichtbar. Johannes Glückler.
Schon immer gibt es große Städte, Tokio, New York und so weiter. Aber es ist bekannt, dass auch Frankfurt, eine Stadt mit nur 700.000 Einwohnern, eine Global City ist. Und sie ist deswegen ein besonders gutes Beispiel, weil sie eben nicht groß ist, sondern weil sie besonders starke konnektive Funktionen für das Messewesen, für das Passagierfluggeschäft, für das Transportwesen und für die internationalen Finanzströme besitzt. Und diese Art von Konnektivität bildet sich eben nicht mehr in Besiedlungsgröße oder in besonderer Lage ab.
Welche Rückschlüsse man über Einzelpersonen ziehen kann, wenn man ihre Netzwerke langfristig beobachtet, untersucht zurzeit ein Forscherteam in Heidelberg und Wuppertal anhand der Spuren, die die Terroristen des NSU hinterlassen haben und über die mittlerweile eine große Datenmenge zur Verfügung steht. Dr. Lotta Meyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für politische Soziologie der Bergischen Universität Wuppertal.
Was man sieht, ist auf der einen Seite eine Provinzialität des Terrors, also die große Bedeutung von Freundschaftsnetzwerken, die allerdings ideologisch basiert sind, die schon bestanden sind, bevor der NSU überhaupt in den Untergrund gegangen ist, die ihn also begleitet haben beim Weg in den Untergrund und die ihn diese Jahre hindurch getragen haben und für entscheidende Ressourcen gesorgt.
Bei seinen Morden konnte der NSU auf eine über Jahre konstante Unterstützerszene rechnen. Für die Prävention zählt, dass die immer noch aktiv ist.
Von Stefan Ernst, dem Mörder von Lübcke, kommen sie zum NSU auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich bin mir sicher, wenn sie die Revolution Chemnitz anschauen, auch da finden sie Querverbindungen, denn die extrem rechte Szene in Deutschland ist gut vernetzt. Das sind nicht irgendwelche lokalen kleinen Grüppchen, die sind getragen von einer gemeinsamen Ideologie, die sind eingebettet in zum Teil auch internationale Organisationen. Und das alles muss man einfach mal als Netzwerk ernst nehmen.
Seit den Attentaten von 9/11 wird in den USA die auf komplizierten Rechnerleistungen basierende Netzwerkforschung mit Nachdruck staatlich gefördert. Das ist hierzulande noch nicht der Fall. Doch, so waren sich die Teilnehmer der Darmstädter Tagung einig, eröffnet die Methode neben neuen Möglichkeiten in der praktischen Anwendung auch Chancen für interdisziplinäre wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Ich hatte mir gedacht, es gibt vielleicht noch einen weiteren Grund, warum man Netzwerkforschung betreiben könnte,
überlegt der Soziologe Christian Stegbauer.
Und das würde ich unter dem Stichpunkt Moralität zusammenfassen.
Denn wenn man untersucht, ob eine Gruppe erfolgreicher sei, wenn sie homogen ist,
das nennt man Homophilie, das heißt, die Gleichen kommen untereinander zusammen. Und die alten weißen Männer wären ja so ein Symbol für die Gleichen.
Oder wenn sie divers zusammengesetzt ist, kommt die Netzwerkforschung zu dem Ergebnis:
Man braucht Diversität, um auf neue Ideen zu kommen. Und Diversität hat ja gleichzeitig auch noch so eine Idee von Moralität, nämlich alle Menschen sozusagen gleichermaßen zu beteiligen. Und diese gleichermaßen Beteiligung sorgt dann noch dafür, dass es mehr Innovation gibt. Also eine homogene Gesellschaft oder so die deutsche Leitkultur, diese alte Leitkultur, das ist eine Gesellschaft, die stehen bleibt, die keine Innovation mehr hat und längerfristig abgehängt wird. Das kann man, glaube ich, mit Bezug auf Netzwerkforschung mit großer Gewissheit sagen.
Sie ist nicht neu, die Debatte um Restitutionsforderungen von Kulturgütern aus ehemaligen Kolonien, aber sie wird entschiedener geführt in den letzten Jahren. Das stellt viele Museen vor großen Herausforderungen. Im Rahmen unserer Denkwerkstatt Dekolonisiert euch greifen wir verschiedene Facetten dieser Thematik auf und sprechen mit Verantwortlichen, mit Künstlern genauso wie mit Museumsexperten. Auch im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum Kulturen der Welt wird umgedacht. Bei mir im Studio begrüße ich Nanette Snoop, Direktorin des Museums. Frau Snoop, müssen Sie sich jetzt neu erfinden angesichts der Diskussion und der Forderung, Kulturgüter, sprich Museumsobjekte aus ehemaligen Kolonien zurückzugeben?
Für Museen ist das schon eine längere Geschichte. Aber natürlich hat es in diesen letzten Jahren ein klein bisschen geändert und sind natürlich die Restitutionsdebatte sehr wichtiger geworden. Gibt es natürlich auch mehrere Anfragen, Restitutionsanfragen aus ehemaligen Kolonien.
Welche Objekte kolonialer Herkunft werden Sie zurückgeben?
Das Rauschach-Josch-Museum hat schon einen tätowierten Kopf, einen sogenannten Toimoko-Kopf aus Neuseeland, im Sommer 2018 restituiert. Wir haben gerade Gespräche rund um Restitution. Es kann sein materielle Restitution von Objekten, es kann manchmal auch sein virtuelle Restitution. Oder es kann auch sein, dass wir Menschen haben aus den Herkunftsländern, die sagen, ja, wir möchten nicht, dass sie auf diese Art und Weise diese Objekte so zeigen in ihrer Ausstellung. Und das sind auch manchmal sakrale Objekte, die immer noch eine Bedeutung haben in ihrer Herkunftsgesellschaft. Und wir müssen damit auf eine andere Weise arbeiten.
Wie sichtbar ist das für Besucher des Rautenstrauch-Jost-Museums, diese ganze Dekolonisierungsdebatte? Wo zeigt sich das konkret?
Wir haben ein Open Space Anfang Dezember geöffnet. Das nennen wir die Baustelle. Ist ein Raum, wo wir gemeinsam diskutieren, die Zukunft des Museums. Zum Beispiel schon im Dezember haben wir politische Aktivistinnen aus Namibia, zum Beispiel Esther Manyongu, haben wir eingeladen, um zum Beispiel über den Genozid von der Herero und Nama zu reden. So, was wir versuchen, wirklich ein Perspektivwechsel und wirklich die Menschen, die direkt betroffen sind, dieser Kolonialgeschichte, dieser Kolonialgewalt und auch dieser Kolonialität, die laden wir ein in unsere Open Space, in diese Baustelle im Museum. Und so, das ist, denke ich, schon ein sehr konkreter Schritt, wo Besucher natürlich sehen können, dass wir auch hier als Museum uns damit auseinandersetzen und ganz aktiv eigentlich. Dazu planen wir eine wichtige Ausstellung, eine große Sonderausstellung im November 2020 über koloniale und postkoloniale Widerstand. Und das ist natürlich auch ein Thema, was uns alle beschäftigt und die auch noch nicht so bekannt ist.
Das Museum hat ja auch den Auftrag, Objekte zu sammeln, zu bewahren und zu erforschen. Wie verändert sich möglicherweise auch Ihr Forschungsansatz?
Naja, hier auch wieder, zum Beispiel mit dieser Ausstellung Resist, die Kunst des Widerstands, versuchen wir natürlich auch, Objekte neu zu entdecken. Wir haben nie Objekte in unsere eigenen Bestände gesucht, dass die vielleicht auch Zeuge sind von kolonialen Gewalt oder kolonialen Widerstand. So, das ist auch eine wirklich neue Perspektive auf unsere eigene Sammlung. Dazu kommt natürlich auch, da wir viel mehr mit Kuratoren, Künstler, Intellektuelle, Denker, Forscher aus dem globalen Süden gemeinsam arbeiten, die betrachten unsere Sammlung natürlich auch auf eine völlig andere Weise. Aber um etwas Lokales auch zu erzählen, wir haben gerade 3 Seminare in Kooperation mit der Uni Köln und ein Seminar, die heißt Museum on the Couch, wo junge Ethnologen wirklich das Museum erforschen und sich mit unserer Dauerausstellung auseinandersetzen und sind auch wirklich eingeladen dann, um Installationen zu machen im Museum. Ein anderes Seminar ist mit Ulrike Lindner über Kolonialgeschichte und Widerstandsgeschichte in Afrika, auch wo Studenten mit uns gemeinsam arbeiten und auch für die Ausstellung Resist, die Kunst des Widerstands. Daraus entstehen auch wieder unglaublich interessante Projekte, Diskussionen. So, die Forschung bekommt eine Dynamik, die ich sehr schätze hier im Museum.
Bedauern Sie es, dass Sie möglicherweise Abschied nehmen müssen von verschiedenen Objekten, die
Ich bedauere das überhaupt nicht, weil ich habe es auch aus meiner eigenen Praxis auch so erfahren, dass sehr oft nach einer Restitution neue Beziehungen kommen. Ja, damals, ich bin nur seit einem Jahr hier in Köln, davor war ich 4 Jahre in Sachsen, wo wir zum Beispiel menschliche Gebeine restituiert haben an Hawaii. Das war eine Delegation aus Hawaii, die 26 Jahre lang versucht hat, dass diese menschlichen Gebeine restituiert wurde. Und während diesem Ritual der Restitution gab es sehr beeindruckende Gespräche, sehr emotionale Gespräche. Und daraus sind wieder neue Geschichten entstanden und neue Beziehungen. Eigentlich waren diese menschlichen Gebeine immer ins Depot, bewahrt in Plastiktüten. Die sind jetzt wieder in Hawaii. Die haben wieder ihre Heimat gefunden. Es war wirklich eine Art von Heilung eigentlich, die da auch in Hawaii für diese Gemeinschaften da hat da stattgefunden. Und das Museum hat wieder, ja, mit neuen Kooperationen, mit dieser Delegation, haben sie auch die Sammlung von Gebrauchsgegenständen wieder neu betrachtet. Neue Forschung kommt dazu, neue Kooperationen. Wir haben auch viele immaterielle Erzählungen, viele immaterielle Sachen, die wir im Museum vermitteln können. Und man muss natürlich auch nicht unterschätzen, dass kaum 10% der Sammlung gezeigt wird im Museum. Alle anderen Objekte, die schlummern, ne, in unsere Depots. So, ich glaube, man muss keine Angst haben, dass das Museum ein leer wird. Und es gibt noch sehr viel zu erzählen und sehr viel zu entdecken. Und das ist wirklich eine geteilte Geschichte.
Vielen Dank, Nanette Snoop, Direktorin des Rautenstrauch-Jost-Museums Kulturen der Welt in Köln, für diesen ersten Überblick über das Museums- und Ausstellungskonzept in Zeiten von Restitutionsdebatten und Dekolonisierungsbemühungen. In diesem Jahr jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch das Ende des Holocaust. Über die Frage, wie wir gerade in Deutschland an diese Zeit erinnern, wird seit Jahren verstärkt diskutiert, was auch mit dem Aufstieg der AfD zu tun hat. Eine neue Ausstellung im Jüdischen Museum in Rendsburg mit dem Titel »Gerettet, aber nicht befreit« ist nicht nur als Erinnerung gedacht, sondern auch als Mahnung in Zeiten der wachsenden Ausgrenzung und des erstarkenden Antisemitismus. Sie präsentiert anhand von 14 Biografien, wie nach 1945 Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein versuchten, wieder Fuß zu fassen. Johannes Kulms hat die Ausstellungseröffnung besucht.
Er habe bei seinen Recherchen sehr viel mit Emotionen zu tun gehabt, sagt Jonas Kuhn. Deswegen habe er sich zur Eröffnung der Ausstellung »Gerettet, aber nicht befreit – Überleben der Shoah in Schleswig-Holstein« Musik gewünscht, die vielleicht vom Text nicht ganz passend für diesen Abend erscheine, aber sehr emotional sei. Nun sitzt der Leiter des Jüdischen Museums von Rendsburg im sehr vollen früheren Gebetsraum der Synagoge und lauscht, wie die rund 150 weiteren Besucher, dem jungen Musiker Julian Lebender.
Well, hello darkness, my old friend. Come to talk with you again.
Mit der am 28. Februar eröffneten Ausstellung möchte das Jüdische Museum in Rendsburg die Stille durchbrechen und ein Kapitel beleuchten, das bisher sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Gesellschaft nur wenig Beachtung fand. Wie erging es den Jüdinnen und Juden nach 1945 in Schleswig-Holstein? Wie kamen sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende des Holocaust zurecht? Und wie wurden sie von der Mehrheitsgesellschaft behandelt? Diese Fragen hatten und haben weiterhin eine politische Dimension. Das weiß auch Karin Prien. Schleswig-Holsteins Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur stammt aus einer jüdischen Familie. Doch sie habe sich erst sehr spät dazu entschieden, dies öffentlich zu machen, erklärt die CDU-Politikerin, die an diesem Abend nach Rendsburg gekommen ist.
Ja, zunächst war es in meiner Erziehung so, dass meine Mutter immer dazu geraten hat, sich dazu nicht öffentlich zu bekennen, weil, und da habe ich ihr wirklich über viele Jahre vielleicht auch Unrecht getan. Sie sagte, tu es lieber nicht, du weißt nie, was noch passiert.
Lange habe sie diese Vorsicht nicht verstehen können, sagt Prien rückblickend. Als die AfD 2015 den Einzug in die Hamburger Bürgerschaft schaffte, wo sie zu diesem Zeitpunkt für die CDU Politik machte, sah sie den Zeitpunkt gekommen, sich als Jüdin zu erkennen zu geben.
Und zu zeigen, dass Juden sich in Deutschland in dieser Demokratie engagieren, dass sie dazugehören und eben keine Angst zu haben, nicht zu kneifen.
Auch Henry Ley dürfte nach Kriegsende 1945 auf eine schnelle Rückkehr zur Demokratie und ein Ende der Angst gehofft haben. Seine Biografie ist eine von 14 jüdischen Nachkriegsbiografien, die die Ausstellung zeigt. Henry Ley wurde in Flensburg geboren und hatte in Berlin eine aussichtsreiche Karriere bei der Polizei begonnen. Doch 1934 wurde er als Halbjude aus dem Bundesbeamtengesetz entlassen. Nachdem Ley und seine Frau in Berlin ausgebombt wurden, zog das Paar nach Flensburg. Dort konnte er wenige Monate nach Kriegsende in den Polizeidienst zurückkehren und war zunächst sehr geachtet, was sich auch in den Dokumenten zeigte, die Museumsleiter Jonas Kuhn ausgewertet hat.
Ihm wird Führungsqualität attestiert und seine Vorgesetzten sind einfach sehr zufrieden mit ihm, auch weil er gute Kontakte zur Besatzungsmacht hat. Und er hat nun das Problem, dass eigentlich es ja aussieht, als könnte er an seine Vorkriegskarriere anknüpfen, aber die Polizei ist eine Institution, die gebraucht wird von der Besatzungsmacht. Und das führt dazu, dass einfach sehr viele hochgradig belastete Beamte wieder in die Polizei zurückkehren.
In den Augen vieler Kollegen galt Henry Ley als Wiedergutmacher. Also als jemand, der nicht wegen seiner Leistungen eingestellt wurde, sondern wegen der Diskriminierungen, die er in der NS-Zeit erfahren hatte. Ley versuchte, die Rückkehr von früheren NS-treuen Polizeibeamten in den Dienst zu verhindern. Vergeblich, wie sich sehr gut in den Quellen zeige, so Kuhn. Binnen kurzer Zeit seien die zunächst sehr positiven Beurteilungen über die Arbeit von Henry Ley immer schlechter geworden.
Er geht dann auch vorzeitig in den Ruhestand und kriegt auch eine Beurteilung, dass er vorzeitig gealtert ist. Und ihm werden alle Führungsqualitäten abgesprochen. Es wird gesagt, er ist zu weich für den Polizeidienst, wahrscheinlich, weil er so viel gelitten hat. Und er ist eben ein Beispiel dafür, wie Menschen, die verfolgt worden sind, von den Belasteten, von den Tätern eben auch wieder rausgedrängt werden.
Schon vor dem Beginn der NS-Zeit war die jüdische Gemeinschaft in Schleswig-Holstein klein. Die Gemeinden zählten etwa 1500 Mitglieder. Das hat auch damit zu tun, dass sich erst ab Ende des 17. Jahrhunderts Jüdinnen und Juden im heutigen Schleswig-Holstein niederlassen durften, sagt Museumsleiter Jonas Kuhn. Wie viele Jüdinnen und Juden versteckt den Zweiten Weltkrieg im Hohen Norden überlebt hatten oder dorthin direkt nach Kriegsende zurückkehrten, können nur geschätzt werden.
Wir haben eine Zahl, dass bei Kriegsende 1300 ausländische Jüdinnen und Juden hier befreit werden. Von denen sterben aber in den ersten Monaten noch mehrere hundert. Dann haben wir das ja, dass Leute aus den Lagern zurückkehren. Dann haben wir eine hohe Fluktuation, weil die Leute teilweise nach Schleswig-Holstein kommen, schnell wieder gehen und so weiter. Also ich würde sagen, wir sprechen von wenigen hundert Menschen.
Zu Beginn der Ausstellung müssen die BesucherInnen durch eine von 5 Holztüren. Sie tragen unterschiedliche Farben und Begriffe, die die Wünsche und Bedürfnisse der jüdischen Überlebenden andeuten. Gesund werden, Anerkennung, Freiheit, Angehörige, Gemeinschaft. Der erste Raum versucht einen Eindruck von den katastrophalen Bedingungen zu geben, unter denen in Schleswig-Holstein jüdische und nicht-jüdische Displaced Persons in gemeinsamen Lagern untergebracht waren. Die britischen Truppen in Schleswig-Holstein behandeln die jüdischen Überlebenden so wie alle anderen Deutschen. Das bedeutet, dass sie zunächst auch die gleichen Lebensmittelrationen bekommen und lange Zeit in sehr ärmlichen Verhältnissen leben. Für viele ist es nach dem Holocaust nicht vorstellbar, in Schleswig-Holstein oder in Deutschland zu bleiben. Das soll auch der zweite Raum andeuten, der wie die anderen 4 von der Szenografin Eva Stakowski gestaltet wurde.
Es gibt hier den ewigen Warteraum sozusagen um die Ecke mit den Mänteln und der Garderobe, wo es auch darum geht, wie lange die Menschen warten mussten auf Ausreise, auf Wiedergutmachung. Es gibt den Zuhause-Raum sozusagen, wo ist man zu Hause, ist Heimat gleich zu Hause, also wo sind unsere Wurzeln, wo gehören wir hin, wo wollen wir leben. Können wir überhaupt immer da leben, wo wir wollen?
Die Texte auf Deutsch und Englisch zu den 14 porträtierten Personen sind recht kurz gehalten. Sie sollen zeigen, dass die Schicksale der Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg in Schleswig-Holstein sehr unterschiedlich sind. Was alle vereint, ist die Erkenntnis, dass die Demokratie in Deutschland eben nicht automatisch auch zu Gerechtigkeit führte, sagt Museumsleiter Kuhn. Seine Hauptquelle sind neben Behördendokumenten diverse Briefwechsel.
Es sind Protokolle von Vorstandssitzungen, es sind irgendwie Berichte über Konflikte innerhalb der Gemeinde, es sind Stellungnahmen zu politischen Vorgängen, es sind Versuche, die Wiedergutmachung voranzutreiben oder es ist auch die Unterstützung bei der Strafverfolgung von NS-Tätern, die sich da widerspiegelt.
Ihm gelang es, Kontakt zu Heinrich Waag aufzunehmen, der das Kriegsende in Flensburg erlebte und wenige Jahre später nach Brasilien auswanderte. Mit 92 Jahren lebt er heute in Sao Paulo.
Und er hat gesagt, er musste gehen, weil er hat sich Zeit seines Lebens in Schleswig-Holstein als Mensch zweiter Klasse gefühlt.
Im vierten Raum schlägt die Ausstellung einen Bogen in die Gegenwart. Dort können BesucherInnen ihre eigenen Vorurteile testen und schauen, was Fremdzuschreibungen heute in der Gesellschaft bedeuten. Dort hängt auch der Text über Valeska Gerd, die in den 20er Jahren eine erfolgreiche Tänzerin war. Nach dem Krieg kehrte sie nach Deutschland zurück, eröffnete zunächst in Berlin und später auf Sylt ein Lokal, in das sie Künstler einlud, die eben nicht der damaligen Norm entsprachen. Sie klagt, dass die Menschen sie nach dem Krieg vergessen haben und sie behandeln, als ob sie tot sei, heißt es im Ausstellungstext. Ein Gefühl, das viele andere jüdische Überlebende womöglich sehr gut kannten.
Die Ausstellung Gerettet, aber nicht befreit ist noch bis zum 29. November im Jüdischen Museum in Rendsburg zu sehen. Zeitzeugen, wie zum Beispiel Holocaust-Überlebende und ihre Erinnerungen, vermitteln Geschichte aus ihrem persönlichen Blickwinkel und das macht sie so besonders, auch für die Wissenschaft. Seit den 1960er Jahren gibt es in Deutschland das Forschungsfeld der Oral History. Zeitzeugen erzählen ihre Lebensgeschichten. Aus diesen Geschichten können nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch interessierte Bürgerinnen, Schüler und Studentinnen eine Menge über vergangene Epochen lernen. Inzwischen gibt es hierzulande mehrere Archive, wo lebensgeschichtliche Interviews aufbewahrt werden, unter anderem in Hamburg. Dort, in der Werkstatt der Erinnerung, lagern über 2000 Interviews mit Zeitzeugen des vergangenen Jahrhunderts. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens dieses Archivs trafen sich dort Oral Historians aus Deutschland und Österreich, um über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieser Wissenschaft zu diskutieren. Ursula Storost berichtet.
Der prachtvolle rot-weiße Gründerzeitbau am Hamburger Schlump ist in die Geschichte eingegangen. Hier wurde 1956 der Spielfilm Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann gedreht. Heute sind dort die Räume des Instituts für Zeitgeschichte untergebracht, samt seiner Werkstatt der Erinnerung, einem Audioarchiv, in dem mehr als 2000 selbst erzählte Lebensgeschichten von Menschen lagern.
Das ist tatsächlich für Deutschland einmalig. Das gibt es auf diese Art kein weiteres Mal in Deutschland.
Die Historikerin Dr. Linde Apel ist seit 2002 Leiterin des Hamburger Archivs, das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert. Zwar gibt es auch in Hagen, Berlin und Wien Archive mit mündlich erzählten Lebensgeschichten, aber die Werkstatt der Erinnerung ist auf Initiative der Hamburger Bürgerschaft als Instrument zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Norddeutschland entstanden.
Der Hintergrund waren die Debatten in der Stadt, wie Hamburg mit der NS-Zeit umgehen sollte. Auf der einen Seite politische Debatten, auf der anderen Seite waren es aber auch Veränderungen in der Geschichtswissenschaft selber. Die Geschichtswissenschaft hat in den 80ern angefangen, sich für Alltagsgeschichte und für Erfahrungsgeschichte zu interessieren. Und diesen Themen kann man sich am besten nähern, wenn man mündliche Quellen, also Interviews, benutzt.
Über Aufrufe in Zeitungen und im Norddeutschen Rundfunk suchten die Forscherinnen und Forscher damals nach Menschen, die den Nationalsozialismus erlebt hatten und ihr Leben erzählen wollten. Frauen und Männer aus allen Milieus meldeten sich, um mitzumachen.
Es sind so viele Dinge geschehen, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen.
Eine von ihnen Ingrid Wecker, deren jüdische Familie verfolgt wurde.
Ich bin froh, dass ich heute noch mal etwas über die Zeit erzählen kann, die mit die schwerste für die Juden in Hamburg war. Und ich bin auch insofern froh, dass ich überhaupt noch darüber berichten kann, denn diese Zeit darf nicht vergessen werden.
Am Anfang der Oral History Forschung bewerteten viele Historiker die mündlichen Quellen als unwissenschaftlich. Die Erinnerung von Menschen sei, so hieß es, nicht objektiv. Außerdem würden die Fragen der Interviewer die Erzählungen der Interviewten in eine bestimmte Richtung lenken, so Linde Apel.
Wenn ich Ihnen eine bestimmte Frage stelle, verändert meine Frage oder bewirkt meine Frage ja bei Ihnen eine bestimmte Antwort. Das heißt, ich präge mit meinem Forschungsinteresse Ihre Antwort. Das heißt, ich bastle mir jetzt meine Quellen so zusammen, wie ich sie brauche.
Von Beginn an haben die Oral Historians deshalb spezielle Interviewmethoden erarbeitet. Die offene Aufforderung, über ihr Leben zu berichten, soll die Zeitzeugen animieren, das zu erzählen, was sie erzählen möchten und nicht das, was die Interviewer vielleicht hören wollen. Aber auch bei einer Gesprächseröffnung nach den Regeln der Oral History Forschung erzählen die Menschen subjektiv. Das liegt in der Natur der Sache und, so die Historikerin, sei auch ausdrücklich erwünscht. Bei Oral History gehe es eben nicht um historische Fakten und Jahreszahlen.
Was uns interessiert, ist, welche Bedeutung die Menschen, die wir fragen, der Vergangenheit geben. Und das ist ein großer Unterschied. Und Interviews sind unglaublich aufschlussreich, um diese Einschätzung hervorzurufen, weil die Leute dann tatsächlich sich auch nochmal trauen, Dinge zu sagen, wie sie sie heute sehen, auch wenn das zum Beispiel nicht unbedingt mit dem heutigen Geschichtsbild übereinstimmt.
Wie bei der von den Nazis verfolgten jüdischen Zeitzeugin Ingrid Wecker.
In Hamburg haben wir in der Grindelallee gewohnt, sozusagen in Klein-Jerusalem, wie es später bezeichnet wurde. Und wir hatten da eine riesige 6,5-Zimmer-Wohnung. Und da meine Großmutter aus einer Familie mit 14 Kindern kam, war es eine unwahrscheinliche Großfamilie. Und trotzdem, dass sie ja sehr früh einsetzte mit den Nazis, habe ich doch immer das Gefühl gehabt, dass die Zeit auch eine sehr glückliche war.
Das kleine Glück im großen Unglück. Um so etwas zu erfahren, braucht man erzählte Lebensgeschichte, sagt Linde Apel. Bei Oral History geht es nicht um die Ereignisse der Weltgeschichte, sondern darum, wie einzelne Menschen Geschichte erlebt haben und wie sie das bis heute bewerten.
Die eine sagt zum Beispiel, da kamen die britischen Befreier und ich habe hinter der Gardine gestanden und geweint. Also die sagt ganz klar, für mich war das Kriegsende ein Zusammenbruch und keine Befreiung.
Manche Erzählung zeigt auch, dass Zeitzeugen von Erlebtem jahrelang verfolgt werden.
Eine sagt, ja, ich habe da irgendwelche Leute gesehen, die wurden da irgendwie gesammelt und abtransportiert, aber da konnte ich doch nichts tun. Was hätte ich denn da tun können? Da kann man also daran erkennen, A, sie hat etwas von den Deportationen mitbekommen, man kann aber noch viel mehr daran erkennen, dass es sie umtreibt, dieses Thema.
Andere wiederum sprechen völlig unbefangen über nationalsozialistische Untaten und wie sie davon profitierten. Eine im Krieg ausgebombte Frau erinnert sich, wie sie sich damals neue Möbel organisierte.
Und einen Küchenschrank habe ich bekommen. Und zwar hatten sie im Freihafen ein großes Lager. Da waren die ganzen Möbel von den Juden, die sie rausgeschickt haben in die KZs. Die waren da untergebracht und da kriegte ich einen Küchenschrank.
Auf Nachfrage, ob sie denn damals gewusst habe, dass die Möbel aus dem Besitz der Deportierten waren, antwortet die Frau.
Ja, das wussten wir, ja. Aber wir waren ja froh, dass wir was kriegten. Ne?
Dann fügt sie schnell hinzu.
Das muss ich dabei sagen, das Ausmaß, was die Menschen da erlitten haben, das hat man ja nicht gewusst. Das hat man ja wirklich nicht gewusst. Also ich schon ganz und gar nicht.
Dass solche Erinnerungen für die Nachwelt erhalten bleiben, sei wichtig, so Linde Apel. Allerdings weiß sie auch, dass die mündlichen Archive persönliche Begegnungen mit Zeitzeugen, die noch den Krieg erlebt haben, nicht wirklich ersetzen können, gerade bei Jugendlichen.
Das ist diese ganze Debatte, die geführt wird unter dem Stichwort das Versterben der Zeitzeugen. Heute, wo es die kaum noch gibt, wird ihnen eine sehr, sehr große Bedeutung zugemessen. Auch als emotionale Möglichkeit, sich mit einem Thema zu beschäftigen, was von Schlechtigkeiten und von Verbrechen und von moralischer Verwerflichkeit besetzt ist, was für Jugendliche ja eine Hürde bedeutet.
Das Erkenntnisinteresse der Oral History-Forscher ist immer auch geprägt vom gesellschaftlichen Interesse, sagt die Soziologin Dr. Eva Kovacs. Seit mehr als 30 Jahren führt die Forschungsleiterin am Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien lebensgeschichtliche Interviews. Derzeit beschäftigt sich Eva Kovacs mit dem Thema Migration. Dabei merkt sie, dass Oral History auch viel mit Psychologie zu tun hat.
Weil normalerweise kann Oral History auch so einen Heilungseffekt produzieren, dass endlich Flüchtlinge, die oder der schon seit Jahren irgendwie sprachlos in einer Gesellschaft lebt und ein Bild für die Gastgesellschaft produzieren muss, endlich kann ihre Vorgeschichte, also vor der Migration, integrieren. Dass er auch ein Mensch war, ein Doktor oder ein Bauer oder ein Kind, eine Mutter, ein Vater war, damals auch in einer anderen Gesellschaftsstruktur.
Ein Oral-Historien der ersten Stunde ist Alexander von Plato, Gründungsdirektor des Instituts für Geschichte und Kommunikation an der Fernuniversität in Hagen. Er hat seit den 1980er Jahren mehrere hundert Menschen aus dem Ruhrgebiet zu Krieg und Nachkriegszeit interviewt.
Ich glaube, dass das hauptsächliche, auch immer wiederkehrende Wort war: Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.
Eine immer gleiche Aussage in verschiedenen Varianten.
Und nach dem Krieg das Wissen, also diese Art Leben ist vorbei. Es ist etwas Endgültiges damit passiert, dass damit eben ganze Gesellschaftsordnungen zusammengebrochen sind. Mhm. Aber das hätte ich damals beim besten Willen nicht so erklären können.
Das Ende des Nationalsozialismus ging für die allermeisten Deutschen mit einem Verlust einher, so der Historiker. Auch diejenigen, die dem System kritisch gegenübergestanden hatten, waren gezwungen, sich neu zu orientieren. Das taucht in den Interviews immer wieder auf.
Dass mir dann zu Bewusstsein kam, ja, also wenn du jetzt leben willst, musst du das mitgestalten. Ich bin eigentlich absolut nicht der Typ, der drauf losgeht und große Reden hält und sowas alles. Das liegt mir eigentlich gar nicht. Das war für mich wirklich eine Entscheidung. Ich gedacht, nee, jetzt muss man mitgestalten.
Wieder und wieder hörte Alexander von Plato Geschichten, wie ehemalige Firmenchefs nach dem Krieg mit vielerlei Mitteln versuchten, sich ihrer NS-Vergangenheit zu entledigen.
Manche erzählen sogar, dass sie den Chefs entsprechend Persilscheine besorgt haben, also irgendwelche Erklärungen, dass sie sich im Nationalsozialismus positiv verhalten hätten oder ihren Arbeitern gegenüber positiv und keine Zwangsarbeiter, also keine Fremdarbeiter, wie es damals hieß, beschäftigt oder zumindest nicht schlecht behandelt hätten und so weiter.
Jeder Erwachsene musste sich damals mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit er selbst in den Nationalsozialismus verstrickt und für das Geschehene verantwortlich war. Viele Zeitzeugen, so die Erfahrung des Historikers, reden sehr offen darüber.
Ich muss sagen, ich war Nationalsozialist. Mhm. Ich war sehr engagiert. Ich war auch in der Hitlerjugend und ich war vorher in der bündischen Jugend. Mhm. Und ich war auch eine Verrückte, die Heil geschrien hat, wenn Adolf da zum Hafen fuhr. Und von dieser ganzen Judenverfolgung und so, da haben wir echt nichts gewusst.
Die subjektive Erfahrung von Menschen, sagt Alexander von Plato, sei eine eigenständige und wie man heute wisse, unverzichtbare Dimension innerhalb der Geschichtsschreibung.
Stellen Sie sich mal vor, man behandelt Geschichte nur nach Politik, Wirtschaft und Ähnlichem und nicht entsprechend der Erfahrung dieser Menschen. Sobald man die Erfahrung mit einbezieht, dann ist es nicht nur eine Frage der ergänzenden Quelle, also jetzt erhöre ich auch noch Zeitzeugen, ja, sondern es ist eine ganz eigenständige Welt, in die man plötzlich eintaucht, weil die Erfahrungen nicht immer identisch sind mit dem, was man in Schulbüchern über die Geschichte gelernt hat.
Die lebensgeschichtlichen Interviews belegten auch, dass die Geschichte nicht etwas sei, was den Menschen übergestülpt würde. Geschichte werde von uns allen gemacht, sagt der Historiker. Weil Oral History den Erfahrungen von Menschen aus allen Milieus gleiches Interesse zukommen ließe, sei diese Art der Forschung ein Beitrag zur Demokratisierung von Geschichte.
Sie haben nicht mehr nur die Eliten, Sie haben nicht mehr nur die Berichte der Politiker und der Wirtschaftsleute und so weiter. Sie haben plötzlich auch diejenigen, die sonst nur beschrieben werden. Und die erzählen selbst. Das ist für sich ein demokratisches Element in der Historiografie, da würde ich darauf bestehen.
Schon lange machen Oral History Forscher auch Interviews zu neueren Themenbereichen, zur Arbeitswelt, zur Emanzipation der Frau, zu sozialen Bewegungen. Sie fragen Zeitzeugen nach ihren Erinnerungen an die Zeit der Studentenrevolte 1968 und an das Leben in der ehemaligen DDR. Die Berliner Historikerin Professor Dorothee Wierling hat in den 1990er Jahren lebensgeschichtliche Interviews mit Menschen gemacht, die 1949 in der DDR, im Jahr der Staatsgründung, geboren wurden.
Also das sind Kinder gewesen, die noch die Anfangsarmut in der DDR und natürlich auch den rabiaten Stalinismus mitbekommen haben als Kinder und die aber gleichzeitig das Gefühl haben, der Staat hat sie mit allem versorgt, sie haben eine gute Bildung haben können, sie haben Frieden gehabt, es gab keinen Krieg mehr, es gab eine gute Sozialversicherung, alles Dinge, die sie in ihrem Leben erlebt haben. Und es gibt so eine allgemeine Haltung der Dankbarkeit.
Diese Dankbarkeit, so Dorothee Wierling, zeige, dass die ehemaligen DDR-Bürger ihr Geburtsland und ihre Erfahrungen dort im Rückblick positiv bewerten.
Ich glaube persönlich, dass wir aus diesen Interviews sehr viel lernen können darüber, wie heute diese Jahrgänge nicht nur auf die DDR zurückblicken, sondern auch auf die Nachwendezeit. Und da haben wir ja ein aktuelles Problem, dass der Übergang von der DDR in die westliche Bundesrepublik viel problematischer erfahren worden ist, als wir das lange geglaubt haben. Und das beginnt eben mit der DDR-Erfahrung.
Diese Interviews liegen schon über 20 Jahre zurück. Trotzdem glaubt die Historikerin, dass die Befunde auch heute noch aktuell sind. Und generell, sagt sie, könne Oral History dabei helfen, die Frage zu klären, warum für Ostdeutsche in manchen Regionen die politische Rechte so attraktiv sei.
Da muss es also eigene Gründe geben, die etwas mit der Region und den Menschen in dieser Region und deren Erfahrung zu tun hat. Also ich würde Leute, die bei der Pegida mitmarschieren, würde ich versuchen, einzelne von denen lebensgeschichtlich zu interviewen. Ich würde nicht die sofort nach Pegida fragen oder nach den Ausländern oder so. Ich würde sagen, erzählen Sie mir Ihr Leben. Und dann fühlen Leute sich sozusagen auch freier. Also sie haben nicht das Gefühl, sie müssen sich sofort verteidigen.
Viele Zeitzeugen sind uns heute begegnet und sie können in Zeiten von Industrie 4.0 diesen wieder begegnen als Ohrenzeugen, wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, unter www.deutschlandfunk.de aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier folgen gleich nach den Nachrichten die Jazz Facts. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.